Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Zum Beginn gerne eine kurze Werbeblock in eigener Sache. Das Mehrwert-Retreat, das sehr beliebte Mehrwert-Retreat, geht im nächsten Jahr im Frühjahr wieder an den Start. Und es gibt einen Termin, den ich gerne mit dir, mit euch teilen wollte. Und zwar werden wir vom 28. Februar bis zum 2. März, das ist der Freitag bis Sonntag, wieder im schönen Cozy Hotel am Timmendorfer Strand sein. Wenn das für dich interessant sein könnte, schau doch mal auf der Website. Du findest den Einstieg entweder über meine Website, dort unter Mit mir arbeiten, oder aber du gibst mal bei Google oder in deiner Suchmaschine Mehrwert, Achtung mit Doppel-E, M-E-E-R und dann Wert, Nicole Zetsch ein. Und dann müsstest du es auch finden. Oder du kommst einfach direkt auf mich zu, wir führen ein Vorgespräch und ich erzähle dir ein wenig darüber. Und es hat sich gezeigt, dass Mehrwert auch ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk sein kann. Wir hatten jetzt schon mehrfach Menschen dabei, die das von ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten geschenkt bekommen haben und sich darüber letztlich dann auch sehr gefreut haben. Also das ist auch eine Möglichkeit. Meld dich gern bei mir. So, nun aber zu unserem heutigen Gespräch und zu unserem heutigen Gast. Sehr spannend, durchaus anspruchsvoll vom Thema, vielleicht ein bisschen nerdig vom Thema, aber letztlich total praxisbezogen. Ich habe mit Eva Schielein gesprochen. Eva arbeitet international als systemische Organisationsberaterin und Coach. Mit ihrer Firma Estimat begleitet sie Organisationen, Teams und Einzelpersonen im Rahmen von Transformationen. Sie ist Netzwerkpartnerin bei Simon Weber Friends und Alumna der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Ich kenne und schätze Eva schon sehr lange, jetzt bald seit über 10 Jahre, 12 Jahre, glaube ich, sind es insgesamt, und hatte den Eindruck, jetzt muss sie mal in meinen Podcast. Warum? Eva hat ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, das nennt sich Positive Organizing, und es geht in erster Linie darum, wie man Veränderungsprozesse als Führungskraft, als Coach, als Beraterin begleiten kann, und zwar auf Basis eines Ansatzes, den sie Positive Organizing nennt und der zwei Ansätze so ein bisschen miteinander verknüpft, verheiratet, und zwar der eine Ansatz positive Psychologie als Fachrichtung und der andere als Fachrichtung die Systemtheorie. In beiden ist Eva zu Hause und hat sich immer wieder gewundert, dass die beiden Fachrichtungen, VertreterInnen dieser beiden Fachrichtungen, sich nicht immer so gut miteinander vertragen. Darauf schauen wir und sie präsentiert uns ihren Ansatz und ein erstes Vorgehen in solchen Veränderungsprozessen. Das von ihr bevorzugte Vorgehen präsentiert sie uns. Vielleicht kurz vorab, ich gehe darauf im Interview auch drauf ein. Das Buch selbst und das Thema sind durchaus komplex und es wäre anmaßend zu meinen, dass wir das in dieser Kürze der Zeit des Gesprächs wirklich im Einzelnen runterbrechen und darstellen können. Deswegen verstehe vielleicht dieses Gespräch eher als Einladung, mal zu schauen, worum geht's da? Ist das ein Thema, was dich interessiert? Und vielleicht können wir beide dir insoweit etwas Lust machen auf die Lektüre des schönen Buchs von Eva. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Eva Schielein, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr.
Danke für die Einladung, liebe Nicole.
Das ist echt eine Sternstunde tatsächlich. Wir beide kennen uns jetzt schon sehr lange, seit 2013, und haben uns insbesondere in diesen ersten Jahren unseres Kennenlernens ganz intensiv begleitet, weil ich damals in die Selbstständigkeit gegangen bin. Da bist du auch ein bisschen schuld dran, weil du so ein bisschen geschoben und gestupst hast und mir den Spiegel vorgehalten hast. Und wir hatten damals immer wieder einen intensiven Austausch. Und warum Sternstunde? Weil ich finde, dass viele unserer Gespräche, die wir immer wieder geführt haben, erkenne ich in dem, worüber wir heute sprechen, wieder. Es soll nämlich um dein schönes Buch gehen, was du geschrieben hast, Positive Organizing. Wir steigen da gleich ganz tief ein. Aber es geht da vor allen Dingen um den vermeintlichen Widerspruch zwischen dem Individuum und der Organisation oder dem Blick aufs Individuum und dem Blick auf die Organisation. Und da habe ich uns wiedererkannt.
Da hast du uns wieder erkannt. Ja.
Unsere Diskussion oder unseren Blick drauf.
Dann hätte, hätte ich mir das Buch ja auch sparen können. Nee, da hätten die Leute einfach unseren Diskussionen zuhören können.
Das sicherlich nicht. Nein, aber das fand ich spannend, weil in unseren Diskussionen ja ich häufig sehr und auch in meiner Arbeit diesen sehr starken Fokus auf das Individuum habe, weil ich immer sage, das verstehe ich, da komme ich klar und deswegen auch gerne im Einzelcoaching. Und du von jeher in unseren Gesprächen und auch entsprechend durch Ausbildungen, durch Forschungstätigkeiten dann auch nochmal fundiert, auch den Blick auf Organisationen hast. Also du verbindest das ganz wunderbar. Und darum geht's ja auch in deinem Buch. Ja, liebe Eva, wer bist du eigentlich? Ich habe dich im Intro schon mal kurz vorgestellt, aber vielleicht magst du in eigenen Worten noch mal kurz sagen, wie bist du die geworden, die du jetzt bist? Warum machst du das, was du machst?
Magst du es nicht du erzählen? Ich weiß, wie bin ich die geworden, die ich jetzt bin? Oh, das ist schwer. Ich würde eher mal kurz mich vorstellen als systemische Organisationsberaterin, als Coach und Trainerin und so teilweise, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, schreibe ich auch, wie zum Beispiel das Buch, das jetzt gerade erschienen ist. Ja, wie bin ich zu dem geworden, die ich heute bin? Wahrscheinlich spielst du auf das Buch an. Wie kam es zu dem Buch? Das ist ja so ziemlich das Neueste, was von mir existiert. Durch Ausbildungen in Systemtheorie und positiver Psychologie. Das Letztere haben wir ja zusammen gemacht, da muss ich nicht viel dazu sagen. Und Systemtheorie, vielleicht die Unterscheidung beider, die positive Psychologie, du hast es vorhin schon erwähnt in der Einleitung, beschäftigt sich natürlich mit dem gelingenden Leben, wie man so schön übersetzt, von Individuen, von gesunden Individuen. Und die Systemtheorie, welche? Ich habe die Systemtheorie von Organisationen herausgewählt, also die soziologische Systemtheorie, die sich mit sozialen Systemen, es geht größtenteils auf Niklas Luhmann zurück, beschäftigt. Und wenn man sich mit den beiden Fächern beschäftigt, also das eine Fach eher mit dem Individuum, wie können Individuen aufblühen, und das andere Fach mit Organisationen, wie funktionieren Organisationen, die ja soziale Systeme sind. Da wird einem eigentlich ziemlich klar, wie das Zusammenspiel ist von Individuen in Organisationen. Wir Systemikerinnen sagen, das ist eine Kopplung zwischen psychischem und sozialem System. Funktioniert über Sprache und Kommunikation, alles klar. Gibt aber so einen komischen Streit unter den AnwenderInnen beider Fächer, der mich immer genervt hat, weil ich ja beide repräsentiere und irgendwie mich immer angegriffen gefühlt habe. Die Psychologinnen, die immer sagen, ach, die Systemtheorie, das ist alles so kalt und herzlos. Die bösen Unternehmen, denen geht es immer nur um Gewinn und ums eigene Überleben. Es geht doch um, man muss doch aufblühen können im Unternehmen. Und die Soziologen und SystemtheoretikerInnen, die dann sagen, ach, die Psychologen, die kapieren es einfach nicht. Die haben überhaupt nicht, die sehen gar nicht, wie Organisationen kommunizieren. Soziale Systeme kommunizieren ja, und Kommunikation hat ja gar nichts zu tun mit dem, was Psychologen unter Kommunikation verstehen. Und da ist so ein scheinbarer Widerspruch, den ich nicht verstehe. Weil selbstverständlich funktionieren Organisationen nur mit Individuen, und selbstverständlich braucht es Organisationen für Individuen, um Produkte herzustellen, die wir dann alle wieder kaufen und verwenden, und Services, die wir alle nutzen.
Ich würde da sehr gerne das nochmal ein bisschen bebildern, sozusagen mit Zitaten aus deiner Einleitung, weil ich finde, du hast es da auch wahnsinnig schön und knackig nochmal auf den Punkt gebracht. Und wie üblich in deinem, du bist, finde ich, ein wahnsinnig humorvoller, wenn nicht ironischer Mensch, und hast das da sehr schön dargestellt. Da heißt es so, ob dieses Buch jetzt noch so ein euphorisches Positive-Something-Buch ist, das einen Königsweg für erfolgreiche Transformationsarbeit verspricht. Nein, das soll es nicht sein, sondern du sagst nämlich von dir selbst, durch die Ausbildung und Forschungstätigkeiten in der positiven Psychologie und Systemtheorie arbeitest du seit vielen Jahren mit deinen Kunden radikal potenzialorientiert als auch systemtheoretisch fundiert. Und dir gelingt das meist recht gut, diese beiden vermeintlich vielleicht gegensätzlichen Fachrichtungen zu vereinen. Und staunst darüber immer wieder über diese Vorurteile, die du auch gerade angesprochen hast, mancher Vertreterinnen, das ist ja nicht generell so, des jeweiligen Fachs, die ähnlich, das fand ich ein sehr schönes Bild, wie die Fans eines gegnerischen Fußballclubs die jeweilige Weltsicht der anderen Seite zu kennen glauben und abwerten. Was ist denn da das typische Vorurteil? Du hast das im Buch teilweise über diese schönen Zeichnungen ja auch nochmal bebildert. Was ist da so dieses typische Vorurteil von der jeweiligen Seite?
Ich antworte mal mit meinem eigenen Vorurteil. Ich nutze also die Vorurteile, um die Menschen zu charakterisieren. PsychologInnen sind ja per se emotional und brauchen die Annäherung an andere über Emotionen. Und denen ist es zu wenig emotional bei der Systemtheorie. Das ist kalt und ganz, ganz schlimm und furchtbar und man kann doch nicht ohne Menschen und so weiter. SystemtheoretikerInnen sind eher halten sich für schlau und finden Psychologinnen immer ein bisschen unterbelichtet. So, es ist wirklich so mein ganz persönliches Vorurteil. Das darf gerne kritisiert werden.
Und du schreibst auch, das Buch ist ein Plädoyer für die Kombination der Fachrichtung positive Psychologie und Systemtheorie im Rahmen organisationaler Veränderungen. Weil es geht ja hier um Veränderungen in Organisationen, derer es aktuell und auch in der Zukunft mit Sicherheit einer Vielzahl gibt, also wirklich ein Bedarf auch da ist. Und du schaust, wie können die beiden Richtungen insoweit kombiniert werden, was du ja schon in deinem Berufsalltag immer wieder, wie du sagst, erfolgreich einsetzt. Magst du uns ganz kurz nochmal in die positive Psychologie reinnehmen? Ich finde, das hatte ich dir im Vorfeld jetzt hier schon rückgemeldet. Du hast das in dem Buch so wunderbar auf den Punkt gebracht und da werde ich mir auch nochmal einiges von abschauen für meine Erläuterungen, Erzählungen. Worum geht es in der positiven Psychologie, kurz und knapp?
Naja, positive Psychologie ist ja nichts Neues. Das ist ja etwas, was es in der Richtung, die es in der Psychologie schon lange gibt. Und die Beschäftigung mit Charakterstärken und Tugenden, Beschäftigung mit Wohlbefinden, Resilienz und Optimismus ist ja nichts, was in den letzten 20 Jahren erfunden wurde. Aber die Richtung hat halt dadurch einen Auftrieb bekommen, dass sich Martin Seligman, damals in den 90er Jahren Head of APA, der American Psychological Association, also des Dachverbands der Psychologinnen und Psychologen war, und dieses Narrativ gefällt mir ganz besonders gut. Es gibt ganz viele, aber dieses eine mag ich sehr. Der hat in seiner Antrittsrede als Präsident dieser Organisation gesagt, dass sich die Psychologie mehr dem hinwenden sollte, was gelingt im Leben, was Menschen glücklich macht, warum Menschen aufblühen, weil er es sich nämlich wissenschaftlich nicht erklären konnte. Seligman selbst ist Depressionsforscher und hat lange Zeit das amerikanische Militär betreut. Und in der Zeit waren ja auch einige Irakkriege, das haben wir alles schon wieder vergessen. Und er hat offenbar Kriegsheimkehrende betreut und erwartungsgemäß sind Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, ist ja wie eine Laborsituation, sind schon ein bisschen traumatisiert. Und er hat aber beobachtet, dass nicht wenige Leute zurückkommen aus diesem blöden Krieg und aufblühen. Und das konnte er sich nicht erklären. Er hat nicht verstanden, was es für Mechanismen in diesen Menschen gibt, die zum Aufblühen bringen. Und er hat eben dann seine Forschungsrichtung, die Wissenschaft, aufgefordert, sich damit zu beschäftigen. Wissenschaftlich zu erklären, warum Menschen aufblühen.
Im Englischen ist das der schöne Begriff des Flourishing, ne? Und du sprachst vorhin schon dieses Umbrella-Fachrichtung an, sozusagen, dass beide Richtungen auch so Umbrella-Begriffe wären, wo eine Vielzahl von Themen, eine Vielzahl von Unterthemen letztlich drunter zu packen sind. Ja.
Bei dir sind es ja, ich meine, du beschäftigst dich ja intensiv mit dem Thema Charakterstärken. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel hinzufügen. Da sind auch im Podcast einige Sachen immer wieder, einige Gespräche, die sich um Charakterstärken drehen. Aber es gibt eben auch noch viel, viel mehr andere Themen in der positiven Psychologie. Und was mich gereizt hat, war eben die positive Organisationspsychologie, Positive Organizational Scholarship. Und das kommt ja auch in meinem Buch dann ein bisschen, der Hinweis auf POS, Positive Organizational Scholarship, die Beschäftigung mit dem Thema, was Unternehmen und Organisationen herausragend macht, also wie Organisationen aufblühen können. Und da habe ich die Verknüpfung zur Systemtheorie versucht herzustellen, weil mir da was fehlt in der positiven Psychologie im POS. Da werden nämlich Organisationen so dargestellt wie so Randbedingungen. Und das sind sie leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht, je nachdem, wie man sieht, sondern Organisationen sind der Mittelpunkt, wenn man mit ihnen arbeitet. Und die muss man ganz gehörig beachten und berücksichtigen. Und ihre Funktionsweise muss man berücksichtigen. Und das hat Positive Organizational Scholarship nicht so ganz beschrieben. Da wird zwar beschrieben, wie man als Führungskraft, da kommt auch das Thema Positive Leadership, wie man als Führungskraft Organisationen dazu bringt, dass sie besser werden, dass sie aufblühen. Aber es ist keine Theorie von Organisationen gegeben. Und meines Erachtens braucht es diese Theorie, um mit Organisationen zu arbeiten.
Du greifst dafür den Begriff des Positive Organizing, der, wenn ich das richtig verstanden habe, ja nicht von dir stammt, ne, sondern von Weick, glaube ich.
Karl E. Weick hat den Begriff geprägt, und zwar in einem Beitrag zu Positive Organizational Scholarship, einem Sammelwerk von Kim Cameron und Kolleginnen. Und da hat er einen Beitrag Positive Organizing and Organizational Tragedy. Und ich fand das Thema, den Begriff Positive Organizing passend und habe ihn geklaut. Aber habe es natürlich auch vermerkt im Buch, dass es geklaut ist.
Wie dein Buch, ich hatte es dir am Anfang schon rückgemeldet in unserem Vorgespräch, wie erwartet, weil ich dich ja schon etwas besser kenne, wie erwartet, unglaublich anspruchsvoll ist. Ein ganz kleines, feines Buch, also nicht jetzt super seitenstark, nicht super dick, kann man also wirklich gut lesen an alle BeraterInnen, Coaches, Führungskräfte und im Übrigen Interessierte daran. Kann man also wirklich sehr, sehr gut lesen. Ich habe es gestern in, weiß nicht, 2 bis 3 Stunden mir zugeführt. Es ist tatsächlich nicht aber, und es ist sehr anspruchsvoll, wahnsinnig gut recherchiert, und ich finde es großartig, wie du deine eigenen Schlussfolgerungen, deine eigenen Thesen dort darstellst und einen ganz praxisorientierter auch mit reinnimmst. Wir werden jetzt hier in dem Gespräch haben nicht den Anspruch, eine Do-it-yourself-Anleitung rüberzugeben, möchten aber auch kein Nerd-Gespräch führen und sozusagen völlig in andere Höhen abdriften. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das hier jetzt auf eine gute Basis hinzukriegen. Aber Eva, wir schaffen das gemeinsam.
Wir schaffen das.
Positive Organizing. Für wen ist das relevant und worum geht es überhaupt?
Es ist für Leute relevant, die in Organisationen oder mit Organisationen an Veränderungen arbeiten. Ob sie betroffen sind davon oder begleiten, naja, wenn man es begleitet, ist man auch davon betroffen. Also alle Menschen, die professionell sich mit organisationalen Veränderungen beschäftigen müssen. Und das werden ja immer mehr heutzutage.
So ist es. So ist es. Die Themen nehmen immer mehr zu, ne? Allein du nimmst es auch als Beispiel, die Digitalisierung, die einfach ja so gut wie jedes Unternehmen, egal welcher Größe, so gut wie jede Organisation betrifft, ne? Also die Anforderungen, die da vor einem stehen. Was ist die Unterscheidung zu den traditionellen Change-Formaten? Es gibt ja nun schon seit vielen Jahren Change-Management und weiß was ich, unter welchen Begriffen das alles, Transformationen, Veränderungsprozesse zu begleiten, dort gibt. Was ist da die Unterscheidung?
Die Unterscheidung zu, also wenn ich jetzt mal traditionelle Change-Formate beschreiben würde, würde ich sagen, das sind Formate, die sich ein Ziel setzen und den Ist-Zustand beschreiben und dann das Delta zwischen dem Soll und dem Ist als Beratungsleistung erbringen. Und dann überrascht sind, wenn das zukünftige Soll mit dem Soll, das dann entsteht, nicht übereinstimmt. Also sprich, wenn das Soll nicht dem Soll entspricht. Was aus organisationstheoretischer Sicht vollkommen normal ist. Weil Organisationen sich zwar ständig verändern, aber nicht in die Richtung, in die sie Beratende und Führungskräfte gerne verändern würden. Und deswegen ist auch der Spruch, Organisationen müssen positiv werden oder Organisationen müssen aufblühen lassen, der ist total lieb gemeint. Aber Organisationen tun einen Deibel. Die gehorchen uns nicht. Die machen tatsächlich, was sie wollen. Zurück zum traditionellen Change. Ne? Dieses ist Zustand beschreiben, soll Zustand beschreiben, den Weg dahin begleiten. Wenn man sich mit Organisationstheorie beschäftigt, weiß man, dass der Weg dahin, der Prozess, der dahin geht, um zu irgendeinem vorher definierten Soll zu kommen, dass der die Arbeit ist. Und auf diesem Prozess wird sich ergeben, wie ein Soll aussehen könnte. Und diesem Prozess muss man Raum und Menschen, also Ressourcen, zur Verfügung stellen.
Du sprichst auch an, dass es viele unterschiedliche Formate gibt, an die man da denken kann, viele existente Formate. Für im Rahmen von Positive Organizing empfiehlst du vor allen Dingen ein Format. Welches ist das?
Ich empfehle die Appreciative Inquiry. Die ist eine schöne Kopplung von Systemtheorie und positiver Psychologie. Die wird ja auch in Positive Organizational Scholarship empfohlen. Ich mag sie deshalb, weil sie ein Großgruppenformat ist, das die Potenziale in Organisationen immer wieder berücksichtigt und ins Spiel bringt, um zumindest eine Anfangsenergie zu liefern, um den Prozess auch gut zu bewältigen. Ich mag die Appreciative Inquiry insofern besonders, weil ich in meiner Veränderungsarbeit mit Organisationen immer gemerkt habe, wenn man Leute nicht beteiligt, ich sage ganz bewusst nicht mitnimmt, sondern beteiligt, zu Experten der Veränderung werden lässt, dann funktioniert Veränderung nicht. Das heißt, in sozialen Systemen ist es super, super wichtig, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen des sozialen Systems an der Veränderung des sozialen Systems beteiligt sind, zu Gestalterinnen werden, ja.
Ja, also nicht wie im klassischen, ganz, ganz klassischen Change Management. Ich kenne es noch von Anne Dutz sozusagen, als ich selbst in einem Unternehmen war, dass man top-down etwas kommuniziert, ausrollt, aber letztlich vielleicht nicht gemeinsam arbeiten lässt und wie du sagst, sie zu Beteiligten macht.
Naja, da hast du dann das Organigramm und futsch ist die Beratung. Berater sind weg, Organigramm ist da und die Organisation lebt damit oder kämpft damit oder lebt nicht damit. Wenn man etwas verändern möchte, wenn Veränderungen anstehen oder wenn man muss, meistens muss man ja, der Druck von außen ist so groß, dass Veränderungen nötig sind, dann gelingt es meines Erachtens am besten, indem man den Prozess dafür zur Verfügung stellt und das Ganze in einem Großgruppenformat stattfinden lässt. Und deswegen finde ich die Appreciative Inquiry einfach klasse, weil die genau dieses Format zur Verfügung stellt.
Übersetzt, du bringst den Begriff auch, kann man das wie wertschätzende Erkundung, ne? Wertschätzende Erkundung. Ja. Also wirklich ja. Mit diesem Blick aufs Potenzial, aufs Positive und Erkunden, sicherlich auch wegen dieser Rundumbeteiligung der Menschen insoweit. Lass uns doch mal ganz kurz in die wesentlichen Phasen dieses Instruments reingehen, weil ich finde, dadurch wird das auch nochmal einen Tick deutlicher, worüber wir hier sprechen.
Ja, das ist im Prinzip meistens sind es vier Phasen. Die ersten beiden dienen der Öffnung. Also da wird erstmal erkundet und aufgemacht und die folgenden beiden machen wieder zu und kommen zum Ergebnis. So kann man das eigentlich ganz grob besprechen. Die Phase 1 im Original Discovery, da wird erkundet, welches Potenzial vorhanden ist. Wenn ich das in der Praxis mit Managerinnen und Managern mache, sagen alle, hey, halt uns nicht auf. Wir müssen hier Probleme lösen. Und ich sage immer, lasst euch Zeit. Nehmt euch diese Zeit, diese einen halben Tag oder 2 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Es wird erkundet, was da ist, was die Leute können. Und selbst wenn ein Unternehmen übernommen wurde von einem anderen Unternehmen, ist es ja übernommen worden, weil da irgendein Potenzial ist. Das heißt, diese Energie, die vielleicht schon verloren wurde oder verloren geglaubt wurde, die nochmal wiederfinden. Zu gucken, was könnt ihr? Worin seid ihr gut als Team, als Organisation, als Abteilung? Was macht euch besonders gut? In der positiven Psychologie gibt es ja dann diese Positive Deviances, ich kann es nie aussprechen. Also diese positiven Differenzen, ja, was macht uns besonders? Das wird in der Phase 1 erkundet. Natürlich unter strikter Moderation. Das wird schon, also in den Interviews im Gegenseitigen, das wird moderiert und angeleitet. Und in der Phase 2 wird es noch weirder, würden die Amerikaner sagen, wird es noch irrer. Da kommt die Visionsphase, da wird ein Zielbild entworfen. Und zwar darf das durchaus crazy sein, das darf überdimensioniert sein, das wird positiv und toll formuliert. Wer sind wir mit dem Potenzial, das da ist? Wer werden wir sein?
Das ist die Dream-Phase dann, ne? Mhm.
Das ist die, die Dream-Phase. Ja, und dieses Zielbild ist quasi das, was den Prozess trägt. Das mag für viele Leute, die etwas rationaler veranlagt sind und eher an Zahlen, Daten, Fakten sich orientieren, durchaus unerträglich sein. Ich habe schon mal zu einem gesagt, wenn du nicht mitmachst, dann wird's richtig esoterisch, dann musst du Bäume umarmen. Also mach hier mit, dann ersparst du dir das Baum umarmen. Wenn die Leute das mitmachen, dann ist plötzlich eine Energie da. Und da braucht man gar nicht so lange. Es dauert nicht Tage. Und mit der Energie, die kann man dann nehmen, um die zwei folgenden Phasen zu bewerkstelligen. Und zwar kommt dann in der Phase 3 das Design. Da geht es dann darum, okay, und wie kommen wir jetzt dahin zu diesem Zielbild? Was brauchen wir? Und da ist wieder typische Beratung und typisches Change Management. Was können wir stoppen? Was müssen wir verändern? Was muss neu passieren? Das kann man in Arbeitsgruppen machen und in der Phase 4, Destiny, da geht es dann wirklich darum, und wie setzen wir das jetzt um, was wir in der Phase 3 erkannt haben. Also jetzt handfest.
Also die vier Phasen, um sie nochmal zu benennen, Discovery, Dream, Design und Destiny.
Ja.
Und das Ganze immer unter dieser Überschrift der wertschätzenden Erkundung. Also tatsächlich alle zu beteiligen und nicht von vorne weg das zwingend das Ziel oder das Ergebnis zu kennen, sondern etwas gemeinsam insoweit zu erarbeiten.
Naja, was verändert werden soll in der Organisation? Es geht ja hier um organisationale Veränderung. Ich schreibe das im Buch ja auch. Es geht in großen Organisationen selten darum, eine Strategie zu finden. Das machen dann tatsächlich andere Firmen, andere Beratungsunternehmen. Aber in großen Organisationen muss ja die Organisation auf so eine Veränderung reagieren mit ihren Programmen, Strukturen und so weiter. Und dafür ist eine Appreciative Inquiry durchaus nützlich, weil man nämlich die Leute, die beteiligt sind in den Organisationen, also eigentlich die drin arbeiten, die wissen genau, was sich verändern kann. Und Großgruppen heißt wirklich, da können Hunderte, Tausende Leute mitmachen. Wird in der Praxis nicht gemacht, aber es können sehr, sehr viele Leute mitmachen und können einfach in ihren eigenen, in einzelnen Arbeitsgruppen Ideen entwickeln.
Du hast mit diesem Ansatz ja in den letzten Jahren schon sehr viel, sehr erfolgreich in unterschiedlichsten Kontexten, in unterschiedlichsten Unternehmen sogar oder Organisationen auch international gearbeitet, wie ich von dir weiß. Vielleicht ist es zu kurz gesprungen, ich traue mich trotzdem zu fragen, gibt es da vielleicht für dich nochmal so eine Schlüsselerkenntnis oder etwas oder eine vieler Aha-Momente, die du gerne mal mit uns teilen würdest?
Naja, ja, es gibt viele Aha-Momente. Selten kann ich den Prozess ganz durchführen, meistens wird er unterbrochen. Durch die Entscheidung, durch die EntscheiderInnen in den Unternehmen. Ja, weil es nicht schnell genug geht und weil dann vielleicht, wenn die nächste Krise durchs Haus zieht, man doch schnell wieder das macht, was das Management sagt. Ganz häufig, ja, ganz häufig so. Ja, also wir lassen es jetzt. Was auch passiert ist, dass nach der Phase 1 oder 2 die Leute sagen, okay, das reicht jetzt. Aber wir wissen eigentlich auch schon, wo es hingeht. Wir können uns die anderen beiden Phasen sparen, aber wir haben jetzt genügend Energie und es macht Spaß. Wir haben aber 2, 3 Projekte, die wir sowieso bearbeiten wollen. Und mit der Energie, die jetzt da ist, machen wir das. Das ist auch durchaus machbar. Und wer bin ich? Ich kann meinen Kunden ja nicht befehlen, dass sie weitermachen mit dem Prozess, den ich für sie ausgesucht habe. Auf deren Veränderungsprozesse auch einfach nicht durchgeführt. Dann gehen wir raus. Dann sagen wir, okay, dann macht halt alleine nichts.
Also es wird etwas angefangen, gestartet, auch mit Unterstützung von BeraterInnen und Coaches, aber letztlich dann abgebrochen und nicht zu Ende geführt.
Also die eigentliche Veränderungsarbeit, Veränderung ist ja ein Riesenprozess, egal wie er gestaltet wird. Wenn das nicht erkannt wird, dann hast du plötzlich nur noch Ad-hoc-Entscheidungen. Weil es ist ja eine Veränderung da, eine neue Strategie, ein neues Geschäftsmodell. Die Organisation ist aber noch nicht drauf eingestellt. Dann hast du plötzlich diese von oben Ad-hoc-Entscheidungen, die bis nach unten, ich spreche jetzt von Hierarchien, in den meisten Fällen sind es Hierarchien, aber wir machen uns nichts vor, das ist auch in selbstorganisierten Unternehmen nicht groß anders. Und Selbstorganisation meine ich jetzt in solchen, die sich keiner Hierarchie verschreiben. Die Leute, die am untersten Ende der Hierarchie dann als TeamleiterInnen oder als Abteilungsleiterinnen Sachen durchbringen müssen, leiden entsetzlich, weil sich jeden Tag die Anforderungen verändern und die Wünsche von oben, die reinkommen, manchmal widersprechen und die Leute einfach nicht wissen, wie sie ihre Teams motivieren sollen. Übrigens auch lustig. Und wenn dann die positive Psychologie ins Spiel kommt, man sagt, motivier doch mal ein bisschen, du kannst es dir vorstellen. Das ist natürlich ein sinnloses Unterfangen.
Ja, und andererseits glaube ich, wenn du diesen Prozess begonnen hast und mit denen zumindest die ersten zwei Phasen durchgegangen bist, dass dann so eine Organisation oder Teile der Organisation zumindest schon mal befähigter sind, ne? Also da, weil sie da letztlich auch schon mal dank dieser Arbeit mit ihrer eigenen Potenzial wirklich bewusst in Verbindung gekommen sind und dann vielleicht auch schon mal diesen nächsten Schritt, wie könnte es denn aussehen, wo kann es denn hingehen? Wir haben eine Zielrichtung, wir haben ein Leitbild und dadurch vielleicht dann auch ins Tun kommen. Ja.
Also ich glaube ja, dass Menschen immer befähigt sind, dass sie fähig sind. Ich glaube eher, dass oder meine Erfahrung zeigt mir, dass es eher in Unternehmen dann kracht, wenn Misstrauen herrscht. Und das herrscht ganz schnell, wenn die Führungsriege nicht dabei ist.
Ja.
Beziehungsweise wenn die nur so so ein Feigenblatt-Dasein haben in diesem Veränderungsprozess und dann so dass die Veränderung quasi intern outsourcen oder delegieren. Das funktioniert nicht. Und das merken Mitarbeitende ganz schnell.
Also dass da praktisch diese Verantwortung und auch dieses neudeutsche Commitment seitens der Führung mit dabei ist, der obersten Führung. Ja. Mhm.
Absolut. Das muss getragen werden. Und das ist auch kein Widerspruch, dass es von oben kommen muss, sondern in hierarchisch geführten Unternehmen muss die Hierarchie halt entsprechend Entscheidungen treffen.
Ja. Und glaubwürdig dahinter stehen. Absolut, da bin ich bei dir. Ja, Eva, ich schaue gerade so ein bisschen auf die Zeit. Mir war von vornherein klar, dass wir jetzt beide es jetzt hier nicht schaffen, sozusagen im Kurzformat dein Buch so darzustellen, dass die Lektüre ersetzt wird. Was wir hoffentlich beide zusammen geschafft haben, ist darauf neugierig zu machen, weil darum ging es uns. Weil ich finde, dir ist da ein ganz kleines Schmuckstück wirklich gelungen, diese beiden Fachrichtungen einander zu begegnen zu lassen und deutlich zu machen, warum es halt keine Widersprüche sind, sondern welchen Weg man da gehen kann, fachkundig, um beide Vorzüge miteinander zu verbinden und wie das funktionieren kann. Also von daher kann ich es insbesondere Coaches und BeraterInnen sehr ans Herz legen und Führungskräfte, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, auch sehr.
Ja, vielen Dank. Also vielleicht, um nochmal die Quintessenz zu bringen, weil du eingangs gefragt hast, wie meine Motivation war, das Buch zu schreiben und dieser Widerspruch zwischen Systemtheorie und Psychologie. Natürlich geht es immer um Menschen, natürlich geht es immer um Organisationen, aber ganz wichtig ist mir, dass wenn ich Organisationen verändern will, ich nicht Menschen verändern muss. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich gemeint ist. Natürlich geht es immer um Menschen. Ich brauche die Menschen, aber nicht als Objekte, die zu verändern sind, sondern als GestalterInnen.
Vielen Dank, liebe Eva. Und in den Shownotes packe ich in jedem Fall den Link zu deinem Buch und zu deiner Website, damit jeder Mann, jede Frau, die das hört und sich interessiert, vielleicht gerne auch mit dir zusammenarbeiten will. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Wir hatten gemeinsam ja auch schon Zusammenarbeiten und insbesondere beim Thema Stärken sind wir jetzt schon seit vielen Jahren miteinander verbunden in einem großen Auftrag. Also von daher, da findet man alles über dich. Und ich würde dir gerne jetzt zum Schluss, Eva, noch meine drei üblichen Fragen stellen, die ich immer stelle.
Oh. Genau. Jetzt wird's brenzlig.
Schauen wir mal. Genau. Es geht ja um Freiraum hier in meinem Tun und in meinem Podcast Freiraum für Führungskräfte. Und meine Frage an dich ist, Eva, wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Freiraum. Es war nie eine Frage, die mich beschäftigt hat. Ich nehme mir Freiraum einfach. Und ich schaffe mir Leute vom Hals, die meinen Freiraum irgendwie begrenzen würden. Also ich glaube, im Freiraum schaffen bin ich richtig gut. Ist das jetzt angeberisch?
Nee, überhaupt nicht. So habe ich dich auch immer erlebt. Und ich glaube, dass du ein sehr gutes Gespür dafür hast, auch was du brauchst und wen du vielleicht auch nicht brauchst, welche Energie um dich herum du nicht brauchst.
Ich habe wahrscheinlich zu viel Freiraum. Die Frage müsstest du wahrscheinlich andersrum stellen. Was machst du mit dem vielen Freiraum, den du zur Verfügung hast? Weil ich manchmal um mich schaue und denke so, oh, wo sind denn die anderen? Jetzt bin ich wieder alleine. Was ist denn hier los? Ja.
Ja, und Teile des Freiraums nutzt du ja, wie ich weiß, auch mit langen Spaziergängen durch den Tiergarten, mit deiner Bonnie, mit deinem Hund.
Mit meiner Pinscherin.
Ja, genau. Und was dir da sicherlich auch was gibt. Thema Stärken, liebe Eva. Die zweite Frage an dich auch als Stärkencoach, aber vor allen Dingen auch als Mensch. Welche ist deine Lieblingsstärke an dir?
Im Wir, also im Values in Action, ist es Humor, meine Nummer eins. Im Gallup Autorität.
Ah, ja, stimmt.
Ich glaube, zu Humor muss man nicht viel sagen, außer dass wir ja auch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass Humor ja auch eine spirituelle Stärke ist, die Distanz schaffen kann zu Themen und Menschen. Das heißt, Humor hilft mir da tatsächlich über manche Widrigkeiten hinweg. Und Autorität finde ich deshalb so toll, weil ich immer dachte, weil mir das immer gefeedbackt wurde als Schwäche. Also, sei mal ein bisschen lieber und netter und setz dich nicht immer so durch. Und als ich gelesen habe, dass das eine Stärke ist, war ich doch sehr beeindruckt. Ich mag die sehr.
Vielleicht für diejenigen, die keine Expertinnen des Clifton Strength von Gallup sind, also Autorität im englischen Command steht dort dafür, dass man in schwierigen Situationen letztlich sehr klar die Richtung anzeigen kann und andere einen dann auch folgen. Also das heißt nicht, ich hau jetzt mal hier mit der Faust auf den Tisch und ihr macht alle, was ich will, sondern tatsächlich so dieser klare Führungsanspruch, insbesondere in so kritischen Situationen und dass andere den auch anerkennen dann.
Ich liebe Konflikte.
Ja. Da öffnet sich dir ein Gestaltungsraum. Ne? Sehr schön. Ja, und die abschließende Frage, lieber Eva, wofür bist du heute dankbar?
Für die wertschätzenden Fragen von dir. Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Ich habe am Anfang Bedenken gehabt, weil wir uns so gut kennen. So ein professionelles Interview zu haben und hatte wirklich ein bisschen Schiss. Aber ich freue mich richtig über die Fragen und über die Einleitung zu meinem Buch. Ich bin jetzt richtig stolz auf mein Buch und danke dir dafür.
Sehr, sehr gerne. Ja, und richtig stolz darfst du auch wirklich sein, Eva, weil ich hatte nochmal, als ich das Buch gestern aufgeschlagen habe, deine Widmung gelesen, die du mir reingeschrieben hast. Da musste ich dich ein bisschen zu zwingen, sozusagen, habe sie unter die Nase gehalten, habe gesagt, schreib mal was rein. Da schrieb sie, niemand muss dieses Buch lesen. Aber ich freue mich immer, wenn es jemand doch tut, besonders wenn du, liebe Nicole, das tust. Und da sieht man deine wunderbare Stärke, Humor, ne? Aber auch deine, wie ich finde, Bescheidenheit. Und ich hoffe, dass unser Gespräch ein bisschen dazu beitragen kann, dass neben den Plattformen wie LinkedIn und weiß was ich, wo du da auch überall noch unterwegs bist und auch dein Buch hoffentlich in die Sichtbarkeit führst, aber dass ein paar anderen mehr Menschen darauf auch aufmerksam werden. Das würde mich sehr freuen.
Ich danke dir.
Danke.